Es ist erstaunlich heute, wie viel Macht eine Kamera hat. Stellt ihr euch vor, dass im Sommer und vielleicht sogar in der Herbstferien, dass ein Ehepaar zum Ostsee fährt, um Urlaub zu genießen. Und die sind am Fahren, natürlich der Ehemann am Steuer, die Ehefrau als einfach Beifahrer. Und der Mann ist ein bisschen aufgeregt, Urlaub zu beginnen. Und er fährt vielleicht ein bisschen schneller als erlaubt. Und er denkt, na ja, es ist kein Ding. Urlaub beginnt, wir müssen einfach zum Hotel fahren. Schnell, schnell, schnell. Lass uns das erledigen. Wir möchten nicht einfach auf der Autobahn viele Stunden verbringen. Wir möchten Urlaub genießen. Die Frau sagt, na ja, Schatzi, aber wenn du so schnell fährst, es ist eigentlich nicht recht, es ist nicht richtig. Wir sollen vielleicht ein bisschen langsamer fahren. Und der Mann sagt, oh ja, ich habe alles unter Kontrolle. Ich fahre, du nicht. Aber dann, als er fährt, sieht er etwas zur Seite von der Autobahn, ein paar hundert Meter vorne, wenn er so weit sehen kann, schwarz, einfach viereckig. Und er sieht mit den Autos vor ihm Blitz, Blitz, Blitz. Und plötzlich ist dieser Ehemann bereit zu bremsen und langsam zu fahren, weil diese Kamera so viel Macht hat. Aber wir wissen natürlich, die Kamera in sich selbst keine Macht, keine Autorität hat. Diese Kamera hat aber eine delegierte Autorität, nicht wahr? Und diese Autorität, die eigentlich von der Stadt kommt, ist eine Autorität, die wir erkennen. Auch wenn dieser Mann, meiner Meinung nach, vielleicht auf seine Frau aufhören sollte oder hören sollte, mindestens überlegen sollte, was seine Frau gesagt hat, die Stadt, die Regierung hat eine größere Macht, die wir durch diese Illustration sehen. In unserem Leben haben wir auch viele Autoritäten über uns, nicht wahr? Ganz klar und deutlich. Wir kämpfen auch damit. Beim Gottesdienst sollen wir heute singen, nicht singen, dürfen wir nicht. Wie viele Menschen sollen dabei sein, wie nicht, wie sollen wir rausgehen, wie sollen wir reinkommen. Wir stellen uns viele Fragen, weil es verschiedene Autoritäten über uns gibt. Ob die Regierung oder vielleicht auch hier in der Gemeinde, wenn wir über Ältesten reden oder wenn wir auch unsere Kinder in die Kinderstunde schicken, dann wissen wir auch, dass es Autoritäten dort gibt. Der Lehrer oder die Lehrerin bei der Kinderstunde hat auch eine bestimmte Autorität. Dann fahren wir nach Hause heute und wir denken an die Arbeit morgen. Und wir denken, oh, mein Chef, er hat auch eine bestimmte Autorität. Es gibt so viele Autoritäten in unserem Leben und Gott hat für uns ganz klare Vorstellungen und Herzenseinstellungen, die wir durch Markus Evangelium lernen. Und wir predigen durch Markus Evangelium hier in der Eckstein-Gemeinde. Wir haben seit Markus 11 und wir sind jetzt in Markus 12. Wir werden die Verse 13 bis 17 anschauen heute Morgen. Ihr könnt auch eure Bibel rausnehmen, wenn du auch das Wort anschauen möchtest. Das würde ich stark empfehlen. Oder auch so ein Bibelsoftware per Handy oder iPad oder was auch immer wir heute haben, Tablet. Wir möchten das Wort anschauen, Markus Evangelium 12, aber ab Kapitel 11, oder wir können auch sagen, eigentlich vom Anfang an in Markus Evangelium sehen wir, dass Markus ganz klar und deutlich verkündigen möchte, durch was er geschrieben hat, dass Jesus eine bestimmte Autorität hat. Und nicht nur eine bestimmte Autorität, sondern eine göttliche Autorität haben wir diese Autorität genannt in der Vergangenheit. Und nicht nur göttliche Autorität, wir meinen eine souveräne Autorität. Das haben wir ganz klar und deutlich gesehen in Markus 11. Jesus hat eine souveräne Autorität. Es gibt keine andere Autorität über Jesus. Und wir haben uns hier in der Eckstein-Gemeinde ermutigt, auf diese Autorität zu hören, dass wir Jesus hochachten, dass in alle Entscheidungen, die wir treffen, dass wir daran denken, was möchte der Herr Jesus von mir? Er ist König, ich möchte ihm folgen und in meinen Gedanken muss ich ständig vor mir, vor meinen Augen haben, was erwartet Jesus von mir? Dann haben wir auch in der letzten Predigt von Markus Evangelium gesehen, eine Gruppe von Leuten, die einfach nicht bereit waren, auf Jesus zu hören, Gottes Autorität zu folgen. Und wir haben auch gesehen durch das Gleichnis, wie wie langmütig Gott ist. Er gibt viel Zeit. Er ist bereit, uns viel Gnade zu geben, aber die Erwartung bleibt dasselbe. Wir haben die gleiche Erwartung. Wir müssen uns unter Gott ordnen. Wir müssen Gott folgen. Und in diesem Text heute werden wir eine spannende Geschichte sehen. In diesen kurzen Versen, die wir vor uns haben, Markus 7, 12, 13 bis 17, dieses Thema kommt nochmal vor, die Autorität Jesus. Aber dann werden wir auch sehen, dass durch diese Geschichte, dass wir diese zwei vielleicht Teilen im Leben haben, wo wir denken, wir wissen, durch Markus 7 geht ihm viele Predigten hier in der Eckstein-Gemeinde, Jesus hat die größte Autorität. Wir müssen Jesus folgen, wir müssen Gott folgen, er ist unsere Autorität. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass es andere Autoritäten in unserem Leben gibt. Und wir fragen uns manchmal, wir stellen uns die Frage, wie halten wir die in Balance? Wie können wir Gott folgen, wie können wir Gott ehren und gleichzeitig einfach in dieser Welt wohnen? Und diese Geschichte oder dieses Thema kommt in unserem Text vor, heute Morgen. Und in diesem Text heute, Markus 12, 13 bis 17, ich möchte einen Rahmen zeigen für uns, besonders für die Unterordnung unter weltlichen Autoritäten als Gläubigen, die uns unter der souveränen Autorität Jesus unterordnen. Wir möchten so einen Rahmen aufbauen durch diesen Text heute Morgen, der uns hilft, die Unterordnung zu verstehen in einer Welt, wo wir ganz klar und deutlich verstehen, dass wir uns unterordnen müssen in vielen Bereichen, aber immer noch wir verstehen, dass Gott unsere erste Autorität ist. Lasst uns den Text anschauen und dann werde ich diesen Rahmen für uns bauen. Markus 12, Verse 13 bis 17. Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, zu Jesus, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemanden Rücksicht nimmst. Denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Hier ist eine Frage, die wir heute haben. Eine kleine Frage, eine einfache Frage. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Vers 15, da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachte sie einen und er sprach zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Ausschrift? Sie aber sprachen zu ihm, des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Durch Markus 11 und 12 haben wir die Autorität Jesu als Thema oft gesehen. Es ist uns nicht neu hier in der Eckstein-Gemeinde. Und es gibt einige Sachen in unserem Text ganz am Anfang hier, die wir erklären sollten, um zu verstehen, wie dieses Gespräch über die Autorität Jesu wieder vorkommt. In Vers 13 lesen wir, die sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern. Und wir kennen die Pharisäer gut hier in der Eckstein-Gemeinde. Wir haben die schon gesehen in Markus 7. Wir haben gesehen, dass die Leiter sind von den Juden, dass sie eine bestimmte Theologie hatten auch, dass sie sehr beschäftigt waren mit dem Alten Testament, aber auch so eine Tradition für sich selbst aufgebaut haben, die eine höhere Autorität als Gott hatte. Das war natürlich nicht richtig und nicht gut. Aber wir verstehen von den Pharisäern, dass sie sehr religiös waren. Sie waren sehr beschäftigt mit dem Gesetz Gottes und auch mit ihrem eigenen Gesetz. Die waren sehr religiös. Aber dann hier in dieser Stelle sehen wir, dass sie so eine Partnerschaft, eine Zusammenarbeit aufgebaut haben mit den Herodianern. Kennt ihr diese Gruppe von Menschen? Die sind nicht oft vorgekommen in unseren Predigten durch Markus 7. Die sind eine andere Gruppe damals, die sehr beschäftigt waren oder diese Gruppe war sehr beschäftigt mit weltlichen Sachen. Mit Regierung, mit Autorität, mit dem Gesetz von Rom. Nicht eigentlich von Gott, nicht vom Alten Testament, sondern von Rom. Und die haben versucht auch, die Herodianer einfach zu herrschen durch die Politik in dieser Zeit. Und nun haben wir diese zwei Gruppen, die zusammenkommen. Und wir sollen auch einfach durch diese zwei Gruppen, die hier genannt sind, wir sollen daran denken, es gibt etwas Komisches hier. Normalerweise würden wir nicht die Pharisäer mit den Herodianern sehen. Es war ein komisches Paar. Die sind aber zusammengekommen und es ist ganz klar und deutlich, warum die zwei Gruppen zusammengekommen sind, um mit Jesus zu reden. Vers 13, Markus hat für uns aufgeschrieben, um ihn, um Jesus in der Rede zu fangen. Das haben wir schon gesehen durch Markus' Evangelium. Ein paar Mal sind einige Schriftgelehrten, Pharisäer und anderen zu Jesus gekommen, um schwere Fragen zu stellen, um ihn zu versuchen oder ihn zu fangen. Und die haben gedacht, Pharisäer und Herodianer, die haben gedacht, wenn wir zusammenkommen, dann können wir so eine Frage stellen, die Jesus nicht antworten kann, ohne sich selbst zu fangen. Weil wenn Jesus durch diese Frage, sollen wir die Steuer bezahlen oder nicht, wenn die Pharisäer hören, dass Jesus sagt, ja, wir sollen Steuer bezahlen, dann könnten sie sagen, hey Leute, schau mal hier, Jesus ist eigentlich nicht ein großer Fan vom Alten Testament, vom Gesetz Gottes, vom Tempel. Schau mal alles, was er getan hat und gesagt hat, er möchte Gott nicht folgen, er hat gesagt, dass wir einfach die Stadt ehren sollen, dass wir Rom ehren sollen, dass wir Rom folgen sollen. Das war auch nicht besonders gut, weil die Juden damals, was wir schon in den Predigten gesagt haben, haben so eine Vorstellung gehabt, dass Jesus eigentlich Israel von Rom befreien würde. Aber wenn Jesus sagt, ja, lass uns Steuer bezahlen, dann hat Jesus ein Problem mit den Juden. Aber von der anderen Seite hat Jesus auch ein Problem, wenn er sagt, nein, lass uns Steuern nicht bezahlen. Lass uns einfach vergessen, dass wir diese Mahnung bekommen haben. Lass uns vergessen, dass wir etwas überweisen sollten. Lass uns einfach das nicht tun. Ihr könnt ganz offensichtlich das Problem sehen. Dann werden die Herodianer und die von Rom sagen, hier haben wir einen Mann, der sich nicht unterordnet. Lasst uns ihn ins Gefängnis nehmen und dann werden die Juden auch sagen, hier haben wir ein Problem, weil der Messias ist jetzt festgenommen, er ist in Gefängnis gegangen, er kann natürlich nicht der Messias sein. Probleme für Jesus haben wir hier in diesem Text. Und die Pharisäer und die Herodianer haben das gesagt. Die kamen in Vers 14 nun und sprachen zu ihm. Und dann haben sie eine schöne Rede gemacht hier in dieser Heuchelei. Meister, haben sie gesagt, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Und wir lesen auch in Lukas Evangelium, wenn wir die gleiche Stelle hören oder anschauen, die gleiche Geschichte anschauen von Lukas Evangelium, dann sehen wir, dass sie einfach das als Schmeichelei gemeint haben. Ganz klar und deutlich. Die haben eigentlich nicht geglaubt, was sie gesagt haben. Die waren bereit, einfach zu lügen. Aber die haben viel Druck auf Jesus gebaut hier in diesem Moment. Die sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, hey, du bist immer die Person, die die Wahrheit spricht. Du bist immer die Person, die einfach nicht Menschen fürchtet. Du bist immer bereit, das Richtige zu sagen. Das baut auch viel Druck auf ihm. Wird Jesus in diesem Moment tatsächlich die Wahrheit sagen? Oder wird er einfach unter diesen Druck brechen, damit er etwas Falsches sagt? Und dann können die Pharisäer und Herodianer sagen, ja, wir haben dich gefangen. Du bist nicht der Messias. Ganz klar und deutlich. Da er aber ihr Heuchelei erkannt hat Markus für uns aufgeschrieben. Jesus könnte einfach hier sehen, was los war. Vers 15. Der Jesus aber ihre Heuchelei erkannte und sprach zu ihnen, es gibt eine andere Einstellung, die Jesus hier vorbringt, die super hilfreich ist. Ganz klar und deutlich, Jesus hat gesagt, dass sie, die Pharisäer und die Herodianer, haben versucht, ein Problem aufzubauen. Und Jesus, was wir auch sehen werden, hat eine super gute Antwort. Und als er auch angefangen hat, diese Antwort zu erklären, hat er uns gezeigt, dass die Pharisäer und Herodianer eine nicht biblische Denkweise hatten, die zu diesem Problem geführt hat. Die Herodianer mit den Pharisäern haben gedacht, dass wenn sie Spannung zwischen Regierung und Gott, zwischen den zwei Autoritäten bauen, dann wird Jesus in einer Position sein, wo er keine gute Antwort hat, wie wir damit umgehen. Aber Jesus, durch seine Antwort, die wir auch anschauen werden, er hat einfach erklärt, dass diese Einstellung, dass die Regierung und Gott weit entfernt voneinander sind, ist eine nicht biblische Denkweise. Jesus möchte diese Denkweise durch seine Antwort korrigieren. Und das führt uns und bringt uns zu unserem ersten Punkt für diesen Rahmen, den ich aufbauen möchte heute, der Unterordnung als Christen hier in dieser Welt. Der erste Punkt zu diesem Rahmen, wie wir mit Autoritäten umgehen, ist zu erkennen, dass in deinem Leben verschiedene Ebenen der Autorität gibt. Wir müssen erkennen, dass wir im Leben verschiedene Ebenen der Autorität haben. Und es ist nicht nur, das Bild, das wir haben sollten von dieser Geschichte, ist nicht, dass die Autoritäten, die in unserem Leben sind, ganz weit voneinander sind, sondern als ob wir zu rechts hier eine Autorität haben und zu links hier eine Autorität haben, dass es viel Spannung zwischen den zwei Autoritäten oder mehrere Autoritäten gibt und wir können die nicht zusammenbringen. Das Bild eigentlich, das Gott in der Bibel für uns gibt oder das Gott durch die Bibel uns gibt, ist, dass Gott unsere höchste Autorität ist und dass alle menschlichen Autoritäten unter ihn oder unter ihm sind, mehr in einer Linie als weit voneinander sind. Und es ist einfach für uns als Menschen, diese Spannung zu spüren, nicht wahr? Wir lesen diese Geschichte und wir denken auch daran, was wird Jesus sagen? Wie können wir diese Frage antworten? Oder manchmal nicht nur durch Markus 12, sondern im Leben spüren wir diese Spannung. Und wir sind uns als Gläubigen nicht immer sicher, wie können wir Gott in der ersten Stelle bewahren. Wie können wir einfach Gott folgen als König der Königin, als Herr der Herrscher. Wie können wir Gott in dieser Weise ehren, aber immer noch der Regierung unterordnen oder folgen, gehorchen. Manchmal spüren wir diese Spannung, aber Jesus und Gott möchten, als er das offenbart hat durch die Bibel, er möchte, dass wir verstehen, dass die nicht weit voneinander sind, sondern in einer Linie. Die Idee, dass es eigentlich das eine oder das andere ist, kommt von einer nicht biblischen Denkweise, dass die Regierung und Gott einander gesetzt sind. Vielleicht, wie ich gesagt habe, spüren wir diese Spannung. Ich verstehe, manchmal erfordert die Regierung, dass wir etwas tun, das wir als Christen nicht tun dürfen. Das verstehe ich. Wir können das ganz am Anfang hier erkennen. Und das werde ich auch heute erklären. Das ist aber eine Ausnahme. Und solche Fälle sind normalerweise Ausnahmen. Normalerweise sollen wir die Regierung nicht als etwas gegen Gott gesetzt betrachten, sondern als Gottes Werkzeug in der Welt. Von Markus 11 können wir sehen, dass Jesus unsere souveräne Autorität ist. Das haben wir schon gepredigt und gezeigt. In Markus Kapitel 11, Vers 28 lesen wir, und die sprachen zu ihm, in welcher Vollmacht tut du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Das war nachdem Jesus den Tempel gereinigt hat. Und die Autoritäten, die Schriftgelehrten, Priester und Ältesten haben diese Frage gestellt. Jesus, wer hat dir diese Autorität gegeben? Und Jesus hat auch geantwortet mit einer Frage. Er hat gesagt, ich möchte auch eine Frage stellen. Die Taufe von Johannes, von Himmel gekommen oder von Menschen gekommen? Und die haben ganz klar und deutlich verstanden in diesem Moment, das haben wir auch hier gepredigt, dass Jesus unsere souveräne, erste, höchste Autorität ist. Ganz klar und deutlich. Und diese Autorität kommt von Himmel. Die Tatsache, dass Jesus unsere souveräne Autorität ist, bedeutet aber nicht, dass wir als Gläubigen die weltlichen Autoritäten ignorieren dürfen. Es ist nicht so, dass wir entweder das eine oder das andere haben, ein biblisches Bild ist zusammen in einer Linie. Gott ist die höchste Autorität und Gott hat eigentlich alle Autoritäten, die über uns sind, sogar eingesetzt. Es ist nicht das, oh, auch, und ich werde erklären, weil ich kann mir vorstellen, dass einige sagen, ah, aber die Regierung ist manchmal so daneben und trifft Entscheidungen, die einfach nicht biblisch sind. Das verstehe ich. Wir werden zu diesem Punkt kommen. Aber bevor wir zu diesem Punkt kommen, müssen wir von der Bibel einfach klar auslegen, dass Gott unsere erste souveräne Autorität alle, nicht nur einige, sondern alle Autoritäten eingesetzt hat. Könnt ihr Römerbrief 13 aufschlagen? Und einige von euch, die schon beschäftigt sind in diesem Bereich, haben sofort an Römerbrief 13 gedacht. Römerbrief 13, wir werden nur ein paar Verse anschauen, 1 und 2, zu diesem Punkt von Römerbrief 13. Die Tatsache, wie ich gesagt habe, dass Jesus unsere souveräne Autorität ist, bedeutet nicht, dass wir als Gläubigen die weltlichen Autoritäten ignorieren dürfen. Es ist nicht so. Es ist nicht, dass wir so ein Bild in unseren Gedanken haben dürfen, dass Gott und die Regierung ganz weit voneinander sind, sondern dass Gott die Autoritäten eingesetzt hat. Römerbrief 13, Vers 1 und 2. Vers 1 und 2. Und es gibt ein paar Schlüsselworte auch an dieser Stelle. Jedermann, das ist auch so ein Schlüsselwort, steht schon als fett geschrieben in meinen Notizen, jedermann. Wir reden nicht nur von einigen, wir reden nicht nur über vielleicht ein paar Leute in der Gemeinde oder vielleicht die, die außerhalb der Gemeinde sind. Ja, die hier irgendwo hier in Berlin wohnen, die sollen das tun. Nein. Paulus hat geschrieben, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeiten, die nicht von Gott wäre. Das Wort keine ist auch so ein Schlüsselwort für das Gespräch heute, für diese Predigt. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeiten, wie viele? Keine Obrigkeiten, die nicht von Gott wäre. Das bedeutet, jedes Mal in unserem Leben, wenn wir, wie wir in der Eckstein-Gemeinde tun sollten, zuerst an Gott denken. Und wenn wir erkennen, dass Gott die erste souveräne Autorität ist, dann sollen wir auch erkennen, dass er in seiner Souveränität alle Obrigkeiten über uns gestellt hat. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt, am Ende Vers 1. Die sind von Gott eingesetzt. Und das bedeutet hier in der Regierung, die wir in Berlin haben oder überall in Deutschland haben oder auch in Europa haben als EU oder ob auch bei der Arbeit. Wenn wir einen Chef haben, der uns sagt, was er möchte, das bedeutet auch für Kinder, die in die Schule gehen, die Lehrerinnen, die da sind und auch Lehrer, die da sind oder Erzieher und Erzieherinnen, die sind alle Obrigkeiten, die Gott eingesetzt hat. Wer sich also, Vers 2 von Römerbrief 13, wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, siehe sich selbst die Verurteilung zu. Gott hat ganz einfach gesagt für uns, eine grundlegende Einstellung, die wir haben müssen. Gott ist die erste Autorität im Leben und er hat andere Obrigkeiten, Autoritäten über uns gesetzt. Habe ich soweit in dieser Predigt gesagt, dass alle Autoritäten, die über uns sind, gut und gerecht sind? Das habe ich nicht gesagt. Aber als grundlegende Einstellung sollen wir erkennen, von der Schrift, dass wir im Leben verschiedene Ebenen von Autoritäten haben. Und Gott hat einfach gesagt, allgemein als grundlegende Einstellung, wir müssen uns unterordnen. Sogar wenn wir als Gläubigen sagen, Jesus ist mein Herr und ich folge nur Jesus allein, dann hat Jesus auch gesagt, okay, dann müsst ihr auch Steuer bezahlen. Wenn wir bereit sind, Jesus zu folgen, dann sollen wir auch daran denken, wenn ich nur so schnell fahren darf, dann muss ich mich unterordnen. Und wenn wir verschiedene Gesetze hören, die wir auch denken, das ergibt eigentlich nicht so viel Sinn, wenn es einfach nicht Sinn ergibt, ich kann nicht sagen von der Schrift, dann muss ich nicht gehorchen. Gott hat uns Obrigkeiten oder für uns in der Welt Obrigkeiten eingesetzt. Und die grundlegende Einstellung der Schrift ist, dass wir uns unterordnen. Wir müssen einfach unterordnen in dieser Weise. Ich möchte, dass wir alle verstehen, dass wir verschiedene Ebenen der Autoritäten im Leben haben. Eine biblische Sicht von dieser Tatsache ist, dass wir nicht gespannt sind oder aufgeregt sind oder geärgert sind, wenn wir verschiedene Ebenen der Autoritäten haben, sondern dass wir sehen, dass die Autoritäten sich ausrichten. Die richten sich aus in einer Linie zu Gott hin. Es ist nicht, dass wir hier rechts und links und verschiedene Autoritäten haben, die uns oder versuchen, uns auseinanderzuziehen, sondern Gott hat die Welt so gemacht und er hat sogar Obrigkeiten eingestellt, dass wir sehen, Gott kommt zuerst und dann hat er Obrigkeiten, Autoritäten eingesetzt und wir haben die Verantwortung, um Gott zu ehren, unsere erste Priorität, Gott als erste Priorität zu folgen, dann haben wir die Verantwortung, uns zu unterordnen. Wenn wir diese Sicht haben, dann sollen wir auch, wenn wir diese Sicht haben, dann sollen wir auch einander helfen, wie wir diese Wahrheit anwenden können. Wir sollen mitfühlend sein, dass es für andere Geschwister vielleicht schwer ist, zu diesem Punkt zu kommen. Weil ich verstehe auch für die Zuhörer hier in Markus 12 und was wir auch vom Leben erfahren, es ist uns nicht immer einfach zu unterordnen. Aber wenn Gott uns diese Sicht gibt, dass er die erste Priorität ist, dass er die Obrigkeiten eingesetzt hat und wir bereit sind, uns zu unterordnen, dann sollen wir auch mitfühlend sein, wir sollen auch dem Nächsten helfen, auch zu diesem Punkt zu kommen. Wir möchten nicht eine Gemeinde sein, besonders nach diesem ersten Punkt und auch nach dem nächsten Punkt. Wir möchten nicht eine Gemeinde sein, die einfach super gesetzlich geworden ist und dass wir sagen, wir folgen Jesus, deshalb haben wir das Gesetzbuch in Deutschland auswendig gelernt und wir sind bereit, einfach alles zu halten, was der Gesetzgeber geboten hat. Steht nicht in Matthäus 28 geschrieben. Aber das bedeutet durch diesen Punkt, wir möchten nicht solche sein, die so eifrig sind für das Gesetz der Welt, dass wir die anderen Gesetze Gottes, zum Beispiel Liebe für den Nächsten, einfach an der Seite setzen. Wir müssen einfach verstehen, dass wir verschiedene Ebenen der Autoritäten im Leben haben. Gott ist die erste Priorität und dann haben wir verschiedene Autoritäten unter uns oder über uns und wir möchten unsere Freunde auch helfen zu verstehen, diese grundlegende Einstellung ist, dass wir uns unterordnen, um Gott zu ehren. Es ist aber nicht immer einfach, damit umzugehen. Wie ich gesagt habe, manchmal sehen wir die Gesetze, die alle zwei Wochen oder Regeln oder Vorschriften oder was auch immer wir die nennen und die verändern sich alle zwei Wochen. Dürfen wir hier in der Eckstein-Gemeinde das tun oder das nicht tun? Dürfen wir miteinander essen, nicht essen? Sechs am Tisch, sieben am Tisch? Nein, nicht so viel. Dürfen wir stehen und essen oder nur sitzen und essen? Es gibt viele Fragen, die vorkommen und die Regeln verändern sich oft. Und wir stellen uns auch die Frage als Leiter in der Gemeinde, was dürfen wir diesen Sonntag eigentlich tun und nicht tun? Es ist nicht immer einfach, umzugehen mit dieser Einstellung, diese grundlegende Einstellung, dass wir uns unterordnen sollen, weil Gott selbst alle Autoritäten eingesetzt hat. Jesus hat doch mehr zu lehren hier in unserem Text von Markus 12. Könnt ihr Markus anschauen, ab Vers 15.
Jesus, das ist hier, wo wir aufgehört haben mit diesem Text, wo ich, oder was ich früher erklärt habe, da er aber, Jesus, hat ihre Heuchelei erkannt, sprach zu ihnen, weshalb versucht ihr mich? Warum macht ihr das? Es ist einfach nicht richtig, was ihr macht, aber hier sehen wir auch eine Antwort von Jesus, die super hilfreich ist. Er hat gesagt, bring mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Und er redet hier auch, die reden hier über Steuer. Ist das korrekt? Ist das richtig? Ist es Gott wohlgefallen, wenn wir die Steuer bezahlen? Und diese Steuer, die im Blick war, war so eine Wahlsteuer. Einmal im Jahr müssten sie so einen Denar bezahlen als Steuer. Es gab auch viele andere Steuer zu bezahlen. Aber hier in diesem Kontext haben wir diese Steuer von einem Denar. Das war auch ein Tag oder das Lohn oder das war der Lohn von einem Tag der Arbeit. Ungefähr 8 Stunden mal, wie auch immer wir verdienen hier in Deutschland, 10, 15, 150 pro Stunde, was auch immer. Es war einen Tag müssten sie bezahlen durch diese Münze. Was auch schön ist, wenn ihr bei Google suchen, Tiberius Denarius, nicht jetzt in der Predigt, bitte, heute Nachmittag zu Hause, wenn ihr bei Google einfach Tiberius Denarius eintippen, dann könntest du auch diese Mütze sehen. Und du wirst auch sehen von dieser Münze, Coin, meine ich, für, wenn ich das Wort total durcheinander bringe. Er hat diese Art von Geld in der Hand. Und durch diese Münze, an der einen Seite könntest du ein Gesicht sehen von Tiberius. Und dann könntest du auch etwas Aufgeschriebenes sehen. Das hat Jesus auch hier gesagt. Wesen ist dieses Bild und die Aufschrift. Und dann kennt ihr, was auch auf diese Münze aufgeschrieben ist. Nicht in Gott vertrauen wir. Das ist nicht, was da geschrieben steht. Eigentlich, an der einen Seite sehen wir Tiberius. Eigentlich, was wir hier sehen, wenn wir von Lateinisch übersetzen, der Sohn Gottes. Und dann auf der anderen Seite sehen wir eine Frau. Und einige denken, dass diese Frau entweder die Mutti von Tiberius war, der König damals in dieser Region, oder vielleicht so ein Priester, eine Priesterin. Und da steht es auch aufgeschrieben, Hohe Priesterin. Wie viele hohe Priesterinnen gab es in Israel damals? Keine, weil die Männer haben die Verantwortung gehabt zu leiten. Und was diese Münze gesagt hat auf der anderen Seite, Tiberius ist der Sohn Gottes und seine Mutti ist die hohe Priester, war einfach grausam zu den Juden. Ich gehe davon aus, was ich auch gelesen habe, es ist nicht der Fall, dass viele von den Juden so eine Münze einfach in der Tasche getragen haben durch den Tag. Das wollten sie nicht. Könnt ihr auch euch vorstellen, dass wir heute so eine Art von Geld haben, die eigentlich Götzendienst, viele schwere Worte heute Morgen, Götzendienst ist. Würden wir hier dann in der Eckstein-Gemeinde auch einfach, vielleicht ist es aber so, ich muss aufpassen, ich habe versucht, ein paar Euro auch anzuschauen in meinem Studium diese Woche, aber könnt ihr euch vorstellen, dass wir Geld rausnehmen und was wir hier in der Hand haben, ist eigentlich etwas gegen Gott. Das ist, was wir hier in dieser Stelle haben. Jesus sprach zu ihm, schau mal hier das Geld an, diese Münze an. Und dann, wessen ist das, dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sprachen zu ihm des Kaisers. Und dann hat Jesus etwas Wunderbares und super gut ausgedacht gesagt. Jesus sprach zu ihnen, gebt dann dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Wir haben schon gesehen, dass Gott weltliche Autorität über uns eingesetzt hat. So ist es. Römerbrief 13, es gibt andere Stellen, wir haben nicht die Zeit, heute Morgen alles anzuschauen. Ganz klar und deutlich, Gottes Erwartung ist, dass wir uns unterordnen. Aber was denn, wenn die Autoritäten über mich schlecht sind? Auch wie in diesem Beispiel, das wir von Jesus sehen, was sollen wir denken oder was sollen unsere Einstellungen sein? Was ist unsere Theologie? Was sagt Gott? Was sagt die Bibel, wenn die Autoritäten, die über uns sind, die Gott eingesetzt hat, schlecht sind, immoral sind, unrein sind, unsüchtig sind? Wie sollen wir damit umgehen? Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt für diesen Rahmen, den ich heute Morgen aufbauen möchte für die Unterordnung als Christen hier in dieser Welt. Zweitens, Punkt 2, erkenne du Gottes Prinzipien für die Unterordnung unter den weltlichen Autoritäten. Zuerst erkennen wir, dass in unserem Leben wir verschiedene Ebenen von Autoritäten über uns haben. Die richten sich aus zu Gott hin, damit wir eine Linie haben, nicht dass wir alle Autoritäten auseinander sind. Dann zweitens sollen wir erkennen, dass Gott bestimmte Prinzipien hat für die Unterordnung. Und ich möchte euch helfen, diese Prinzipien zu erkennen durch diese Predigt. Wir haben ein paar Minuten und wir können einige Bibelstellen anschauen. Könnt ihr 1. Petrus 2 aufschlagen? Und hier haben wir diese grundlegende Einstellung. Wir müssen uns unter der Autoritäten ordnen. Grundlegende Einstellung. Und dann stellen wir diese Frage, aber was denn auch, wenn die Regierung oder die Autorität, die über mich ist, nicht besonders sauber ist, nicht besonders gottgefällig ist? Wie gehe ich damit um? Und Petrus hat für uns geschrieben in 1. Petrus 2, 13 etwas Ähnliches zu dem, was wir in Römerbrief 13 gesehen haben. 1. Petrus 2, 13. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freien und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Diese drei letzten Worte, die wir haben, ehrt den König. Das Buch oder der Brief 1. Petrus war in ungefähr 60 geschrieben, im Jahr 60 geschrieben. Wisst ihr, oder kennt ihr, wer damals König war in dieser Zeit und auch in diesem Land? Wer war König damals? Nero. Kennt ihr Nero ein bisschen von der Geschichte vom Neuen Testament? Er war ein super König. Er hat so viel Gutes getan. Er war eigentlich für die Gemeinde. Er hat viel Geld gesammelt, um an die Gemeinde zu spenden. Und er hat den... es tut mir leid. Das ist die falsche Geschichte. Kennt ihr eigentlich Nero von dieser Geschichte vom Neuen Testament? Er war überhaupt nicht nett. Er war nicht für die Gemeinde. Er war gegen Christen. Ihr kennt die Geschichte, nicht wahr? Er hat sogar, ungefähr 60 AD, sagen wir AD auf Deutsch? Manchmal habe ich englische Ideen. Nach Christus, genau. Und die kommen einfach raus, von Herzen. Weil das in meinem Herzen ist, Markus 7, das können wir auch später anschauen. Aber er war König damals und er hat viele schlechte Sachen getan. Und er hat sogar Feuer in Rom angezündet. Und er hat gesagt, die Christen, die haben das getan. Und dann hat eine große Verfolgung von den Christen begonnen. Und wisst ihr auch, wer durch diese Verfolgung ums Leben gekommen ist? Petrus, der diesen Brief geschrieben hat. Aber durch den Heiligen Geist, Gott hat Paulus geführt, diese Worte für uns aufzuschreiben, Vers 13 von 1. Petrus 2. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Vers 17, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Gott möchte, dass wir diese grundlegende Einstellung in uns haben. Als Gläubigen haben wir Jesus als König. Und der König, der Könige, hat uns gesagt, ordnet euch unter. Sogar wenn wir denken, dass die Regierung spinnt, sogar wenn wir denken, dass die Regierung etwas Komisches tut, Gott möchte, dass wir uns unterordnen. Gott möchte, dass wir diese Einstellung in uns haben. Natürlich, es gibt Ausnahmen. Und alle sind im Stuhl momentan und die möchten hören, was sind die Ausnahmen? Wir kennen die Ausnahmen, wir möchten über die sprechen. Wir werden zu diesem Punkt kommen, bevor der Tag vorbei ist. Das verspreche ich. Aber diese grundlegende Einstellung, die Gott in uns sehen möchte, ist, dass sogar wenn die Regierung oder die Autoritäten, nicht nur Regierung, alle Autoritäten über uns schlecht sind, auch wenn die Autoritäten über uns schlecht sind, dann haben wir diese grundlegende Einstellung, ich muss mich unterordnen. Ich muss einfach zeigen, dass Gott mein König ist, indem ich auch bereit bin zu leiden, wenn ich mich unterordne. Das ist vielleicht nicht eine Idee, die häufig vorkommt in unseren Zeiten, weil wir möchten Leid vermeiden zu fast jedem, oder was auch immer es kostet, wir möchten Leid vermeiden. Wir haben zwei Beispiele oder vielleicht nur ein Beispiel vom Alten Testament, werden wir anschauen, in Daniel vom Alten Testament. Könnt ihr Daniel 2 aufschlagen? Daniel 2 vom Alten Testament. Wir lesen nicht oft vom Alten Testament, würde ich sagen. Sprüche lesen wir vor. Wir verbringen viel Zeit im Neuen Testament momentan, was auch super hilfreich ist. Wir haben so viel gelernt von Markus Evangelium, von 1. Johannes, auch von 1. Petrus. Hier sehen wir in Daniel Kapitel 2 ein Beispiel von einem Mann, der bereit war, Gott zu ehren zuerst, indem er sich auch bereit war, sich unterzuordnen. Und er hat am Anfang in Daniel uns ein paar wichtige Ideen, theologische Wahrheiten gegeben, die uns helfen zu verstehen, was in Daniel 6 passiert ist. Aber zuerst Daniel 2, Vers 20. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht gehören Gott. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Ganz am Anfang hier, Kapitel 2 von Daniel, durch diese Geschichte. Und wir wissen hier in der Echtsteingemeinde, besonders in der Kinderstunde, nicht wahr? Wir wissen, was kommt in dieser Geschichte für Daniel. Schwierigkeiten kommen. Auch für die anderen, die bei ihm waren. Aber ganz am Anfang, durch dieses Wort, hat Daniel gesagt, dass Gott ist derjenige, dem Weisheit und Macht gehören. Gott ist weise. Gott hat die Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Gott macht das. In seiner Weisheit, in seiner Macht, Gott macht das. Und dann kennen wir auch den König von dieser Zeit. Und was auch eigentlich mit Daniel passiert ist, war er in Israel oder in Jerusalem zu dieser Zeit? Nein, war er nicht. Er war in Babylon. Und in Kapitel 4, Vers 1, wir lesen, dass der König Nebukadnezar einen Traum gehabt hat. Vers 1 von Kapitel 4, der König Nebukadnezar, der auch in dieser Geschichte nicht besonders Gott wohlgefällig war. Ich lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der mich erschreckte und die Gedanken auf meinen Lager und die Geschichte meines Hauptes ängstigen mich. Und dann später in dieser Geschichte, wir haben nicht die Zeit, alles vorzulesen. Ihr könnt auch zu Hause Daniel lesen, das ganze Buch. Aber in Kapitel 4, Vers 14, lesen wir, im Rat der Wächter würde das beschlossen und von den Heiligen würde es besprochen und verlangt, damit die Lebende erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt wem er will und den Niedrigsten der Menschen darüber setzt. Habt ihr verstanden hier, nachdem Daniel diesen Traum ausgelegt hat oder interpretiert hat, Daniel hat geschrieben gesagt, im Rat der Wächter würde das beschlossen und von den Heiligen würde es besprochen und verlangt. Der Höchste, das heißt Gott im Himmel, über das Königtum der Menschen, er herrscht, Gott herrscht, und was macht er? Er gibt, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber setzt. Und in diesem Kontext von Daniel wissen wir, dass Nebukadnezar King oder König war. Und er war auch nicht besonders nett, er war nicht besonders hilfreich, er war nicht besonders gottwohlgefällig, aber immer noch lesen wir in der Schrift, dass Gott diese Obrigkeiten, diese Autoritäten einsetzt. Gott setzt die ein. Und wir müssen einfach verstehen, dass Gott möchte, dass wir uns unterordnen. Sogar wenn es schwer ist, sogar wenn wir denken, aber die Regierung ist nicht besonders hilfreich. Oder diese Gesetze, die wir hören, oder auch vielleicht bei der Arbeit, wenn der Chef etwas sagt, wo wir denken, wirklich, müssen wir das tun? Dann sollen wir diese grundlegende Einstellung haben, dass wir uns unterordnen. Und das ist, was Petrus gesagt hat oder geschrieben hat in Kapitel 2. Wenn wir so ein Zeugnis haben, dann werden die in der Welt, die uns anschauen, ganz klar und deutlich verstehen, dass wir nicht hier auf dieser Erde versuchen, so ein Reichtum aufzubauen, sondern dass wir für einen König leben, der viel größer ist, als was in dieser Welt passiert. Das ist, was Paulus in 1. Petrus 2 geschrieben hat, was wir vorgelesen haben. Gott möchte, dass wir diese Einstellung haben, wir sollen uns unterordnen. Auch wenn die Regierung, wenn die Obrigkeiten, wenn die Autoritäten nicht besonders Gott wohlgefällig sind. Das habe ich ganz klar und deutlich gesagt heute Morgen und viele stellen die Frage, aber Nick, kann es sein, dass wir auf jeden Fall, in jeder Situation uns unterordnen sollen? Es gibt auch Beispiele von Menschen, von Männern und auch Frauen, aber von Männern in der Bibel, die sich nicht unterordnet haben, die einfach das nicht getan haben und die dienen dazu als gute Beispiele für uns, nicht wahr? Dürfen wir manchmal nicht gehorchen? Und die Antwort ist auch ja. Und das führt uns zu unserem nächsten Punkt von Markus 12. Ganz kurz in Vers 17, Jesus hat geantwortet, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 kleine Worte hier im Text, die auch sehr hilfreich sind für uns. Und Gott, was Gottes ist. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und Gott, was Gottes ist. Wir verlieren nicht aus den Augen, dass Gott Gott ist, dass er herrscht und dass er regiert, sogar wenn wir sagen, dass diese grundlegende Einstellung, die wir haben sollen, ist, dass wir uns unterordnen. Es ist nicht, dass wir als erste Priorität Menschen gefallen, sondern immer Gott zuerst. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt, dritten Punkt heute, für diesen Rahmen, den ich aufbauen möchte, der Unterordnung als Christen hier in dieser Welt. Punkt 3, erkenne du Gottes Grenze für die Unterordnung unter den weltlichen Autoritäten. Gott hat auch Grenzen für diese Unterordnung. Es ist nicht nur, dass wir sagen, auf jeden Fall werden wir einfach tun, was die Obrigkeiten, die Autoritäten, die Regierung über uns sagt. Diese grundlegende Einstellung, wir sind immer bereit, uns zu unterordnen. Und wir werden auch daran streben, uns zu unterordnen, weil wir erkennen, dass Gott unsere erste Autorität ist. Aber wir müssen auch erkennen, dass Gott Grenzen hat. Es gibt Grenzen zu diesem Punkt. Nun, dass ich euch ermutigt habe, euch unterzuordnen, muss ich auch erklären, dass es Grenzen gibt. Manchmal, wenn wir für Gott entscheiden, dann werden wir gegen die Regierung entscheiden oder gegen eine andere Autorität entscheiden. Es ist einfach so. Es wäre super in dieser Welt, wenn die Autoritäten, die über uns sind, immer sagen, was Gott sagt, dann wird das Leben einfach sein. Ich freue mich darauf. Und wisst ihr was? Eines Tages wird es so sein. Wir werden auf die neue Erde oder auf der neuen Erde mit Jesus wohnen. Er wird herrschen und alles wird einfach in Ordnung sein. Aber bis zu dem Punkt in der Geschichte der Welt leben wir hier und wohnen wir in einer gefallenen Welt. Und wir werden Instanzen oder es wird manchmal passieren, dass die Autoritäten über uns erfordern, dass wir sündigen. Und zu diesem Punkt gibt Gott uns klare Grenzen und er sagt, nein, das geht nicht. Wir haben diese grundlegende Einstellung von Markus 12. Wir werden dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Wir werden einfach uns unterordnen. Wir werden folgen. Wir werden Gott ehren in dieser Weise. Wir werden sogar den König ehren, um Gott zu ehren, wenn der König nicht besonders heilig ist. Das werden wir tun. Das können wir tun. Steuer bezahlen, das können wir tun. Nicht so schnell fahren, das können wir tun. Auch einfach viele Gesetze. Momentan, wenn ich mit der S-Bahn fahre, dann trage ich auch eine Maske, aber die nennen die Masken nicht mehr, sondern ja, Mundschutz. Das können wir tun. Kein Problem. Ist kein Problem. Auch wenn ich denke, diese Maske ist mir nicht so angenehm und ich bin mir nicht sicher, ob die tatsächlich hilft oder nicht, aber es ist egal. Das kann ich tun. Aber wir haben auch Beispiele in der Bibel, wo wenn es zu einem Punkt kommt, wo wir sündigen, weil die Autorität über uns gesagt hat, du musst sündigen, dann sagen wir, nein, das geht nicht. Wir haben ein Beispiel hier in Daniel 6. Wir waren in Daniel 2. Und dann wissen wir in dieser Geschichte auch, was passiert ist mit diesem König, mit Nebukadnezar. In Daniel Kapitel 6, ab Vers 2, lesen wir, Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten, und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war, diesen sollte jenen Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Vers 4, da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen ausgezeichnet, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Eine hohe Stelle, eine hohe Position für Daniel. Aber, Vers 5 von Daniel 6, da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie könnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden könnte. So ein Zeugnis möchten wir auch haben, nicht wahr? Dass wenn andere uns anschauen und versuchen vielleicht uns anzuklagen, dass sie nichts finden können, weil wir versuchen, um Gott zu ehren, uns zu unterordnen, der Regierung zu folgen oder den Obrigkeiten zu folgen. Vers 6 aber, die haben auch etwas Schlechtes durchgedacht. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Vers 7, dafür bestürmte jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtig, außer an dich allein, o König, in die Löwensgrube geworfen werden soll. Und ihr versteht, was hier passiert ist, nicht wahr? Obrigkeiten, Autoritäten, die etwas erfordern, das überhaupt nicht biblisch ist, das zur Sünde führt. Und dann lesen wir in Vers 11 von Daniel 6, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte Und fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott. Ganz wie es zuvor immer getan hatte, da stürmte jene Männer herein und fanden Daniel bitten und flehen vor seinem Gott. Wenn es zu dem Punkt gekommen ist, wo die Regierung gesagt hat, du musst sündigen, dann dürfen wir auch sagen, nein, das werden wir nicht tun. In allen anderen Bereichen des Gesetzes und wenn eine Autorität sagt, hier, mach das, mach das, mach das, wir sollen diese grundlegende Einstellung in uns haben, wie Jesus auch gesagt hat, dem Kaiser werden wir einfach des Kaisers geben. Natürlich machen wir das. Ohne Problem, ohne Meckern auch, um Gott zu ehren, um Gott zu folgen. Das werden wir tun. Aber wenn es zu einem Punkt kommt, wo wir gegen Gott oder gegen Gott entscheiden müssen, wenn wir der Regierung folgen, dann haben wir klare Beispiele vom Alten Testament, auch vom Neuen Testament, Apostelgeschichte 4 und 5 könnt ihr aufschreiben und auch heute Nachmittag lesen, wo wir Petrus und die Aposteln sehen, die auch gesagt haben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die ist eine Grenze für uns. Natürlich in allen Bereichen des Lebens versuchen wir uns zu unterordnen. Wir möchten Gott ehren in dieser Weise. Wir möchten verstehen, was die Obrigkeiten über uns erwarten und dann versuchen wir, das zu tun. Aber wenn wir zu einem Punkt kommen, wo wir sündigen müssen, dann hat Gott klar und deutlich gesagt, nein, das müsst ihr nicht tun. Und das bringt uns auch zu einem Punkt, den ich früher genannt habe, in einer Predigt von Markus 11. Das heißt, ganz praktisch, wenn wir dieses Prinzip anwenden, dass wir Gottes Wort in unseren Gedanken haben müssen und auch in unserem Herzen. Weil wir haben, wie viele Entscheidungen müssen wir jeden Tag treffen? 2 oder 3, glaube ich. 1000, würde ich sagen. Jeden Tag haben wir viele Entscheidungen zu treffen. Wenn wir fahren zur Arbeit, bei der Arbeit, in der Schule, mit der Familie, abends, so viele Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und wir möchten, dass Gottes Wort in uns ist, in unseren Gedanken, damit wir immer verstehen, was erwartet Gott von mir. Und wenn jemand, der die Autorität hat oder der Autorität über mich hat, etwas sagt, dann möchte ich, dass viele Bibelstellen durch meinen Gedanken drehen. Tschick, tschick, klick, 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 klick. Und dann ich denke, okay, hier ist, was Gott von mir klar und deutlich erwartet. Dann werde ich einfach mich unterordnen. Außer wenn es zu einem Punkt kommt, wo ich denke, oh, Gott möchte das nicht. Ich kann den Nächsten nicht lieben. Nein, ich muss den Nächsten lieben. Ich kann bei meiner Arbeit nicht so arbeiten, wo ich den Nächsten nicht liebe. Es ist einfach nicht möglich, weil in dieser Weise würde ich sündigen. Ich kann nicht lügen. Kolosser 3,8. Es ist unmöglich, weil Gott hat gesagt, lügt nicht. Klar und deutlich. Ich kann auch etwas nicht verfälschen. Es ist einfach nicht erlaubt. Ich kann nicht mit Stolz arbeiten, auch wenn ich denke, dass mein Arbeitgeber möchte, dass ich mit Stolz arbeite, weil das erwartet Gott von mir einfach nicht. Wir brauchen das Wort Gottes vor den Augen, damit wir diesen Rahmen ausfüllen können. Wir verstehen hier in diesem Leben, in dieser Welt, wir haben verschiedene Ebenen von Autoritäten. Und unsere Einstellung ist nicht, die Autoritäten sind gegen Gott, die sind auseinandergesetzt. Die Einstellung, die wir von der Bibel haben, Gott ist die erste Autorität und er hat die anderen Autoritäten eingesetzt. Der zweite oder das zweite Teil dieses Rahmens ist, dass wir verstehen, dass wir allgemein uns unterordnen müssen. Und das dritte Teil ist, dass wir erkennen, es gibt manchmal Zeiten, wo wir nicht unterordnen dürfen, um Gott zu folgen und Gott zu ehren. Es ist nicht immer einfach, aber das Wort Gottes ist da für uns, die Weisheit zu geben, die wir brauchen, um Gott zu ehren. Lass uns beten und ihn bitten, das zu tun. Himmlischer Vater, wir haben vor uns in der Hand entweder eine Bibel oder vielleicht auch Bibelsoftware, heute, die wir, solche Werkzeuge, die wir nutzen, zu hören, von dir zu hören. Herr, wir haben in der Hand eine Bibel, die so viel Weisheit hat. Ich habe einmal hier in einer Predigt auch gesagt, dass wir 915 Verse nur in Sprüche haben. Und Herr, wir möchten, dass deine Weisheit in uns herrscht. Herr, wir möchten so weise sein wie Daniel im Alten Testament oder wie Petrus im Neuen Testament, wo wir in unserer Welt ein gutes Zeugnis haben, indem wir tun, was wir tun müssen, dass wir auch eine gute Laune haben und gute Herzenseinstellungen haben, in denen schwierigen Situationen, aber dass wir auch von deinem Wort erkennen, was wir oder wo wir sagen müssen, nein, das mache ich nicht, weil ich Gott gefallen möchte. Herr, dein Evangelium ist uns so wichtig, dein Wort ist uns so wichtig. Hilf uns hier in der Gemeinde, dein Wort und das Evangelium zu bewahren, zu deiner Ehre. Amen.